Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei FreeFM. Wir sind Fridays for Future und wir haben jetzt seit neuestem hier so eine kleine Serie. Also wir wollen euch so ein bisschen was über Klimapolitik, über den Klimawandel und über verschiedene Themen in diesen Bereichen erzählen.
Ich bin Anna.
Und ich bin Merit. Und wir sind genau von Fridays for Future. Und kurz zu uns, Anna, warum bist du denn bei uns im Orga-Team?
Ja, also bei mir hat das so ein bisschen damit angefangen, dass ich mir überlegt habe, okay, ich esse vegetarisch und ich versuche irgendwie auf tierische Produkte zu vermeiden oder zu verzichten. Ich versuche viel Fahrrad zu fahren, nicht zu fliegen, aber irgendwie dachte ich auch, was bringt das? Also natürlich ist es ein Anfang, aber letztendlich wird es nicht die Welt retten und deswegen dachte ich, das Einzige, was irgendwie was ändern kann, ist die Politik. Und indem wir irgendwie Druck darauf ausüben, kann man was ja, verändern oder bewirken. Und vielleicht noch mehr als jeder Einzelne, weil die Gruppe macht's.
Genau. Ja, bei mir war es ganz ähnlich. Also ich hatte diesen Moment, wo ich das verstanden habe, wie groß diese Krise ist. Und dann muss ich daran irgendwie alles messen. Und dann reicht es einem nicht mehr, so ein bisschen so in seinem eigenen Garten was zu machen sozusagen, sondern dann muss das irgendwie größer werden. Und da ist dann Fridays for Future ein ziemlich guter Anlaufpunkt, meiner Meinung nach.
Und was wir jetzt heute irgendwie so ein bisschen erzählen wollen, ist, warum es wichtig ist, genau jetzt zu handeln, warum jetzt der Zeitpunkt dafür ist, warum wir irgendwie unser System ein bisschen verändern müssen, unsere Verhaltensweisen und ja, warum es jetzt wichtig ist, dass die PolitikerInnen die richtigen Entscheidungen treffen.
Wir machen so quasi Grundlagen von Klimapolitik, reden so ein bisschen über Begriffe wie CO2-Budget, Klimakipppunkte, Klimagerechtigkeit. Was hat das alles eigentlich alles mit uns und Ulm zu tun? Und was müssen wir eigentlich machen, damit die Zukunft eine schöne wird?
Würde ich direkt mal anfangen. Und zwar wissen wir ja irgendwie, dass mehr Kohlenstoff in der Atmosphäre ist. Und wir wissen auch, je mehr Kohlenstoff in der Atmosphäre ist, desto heißer wird's. Und wenn man sich so die Zahlen anschaut, dann vergleicht man das immer mit vor der Industrialisierung. Also es gibt dann immer so Zahlen wie 1850 und 1900, womit das verglichen wird. Und seitdem wurde halt enorm viel CO2 in die Erdatmosphäre geblasen. Und zwar von uns Menschen. Und seitdem können wir auch beobachten, dass die Temperatur kontinuierlich steigt. Also ich glaube, wir sind mittlerweile bei 1,2 Grad angekommen und man hört ja auch im Moment immer die Ziele 1,5 Grad oder 2 Grad oder ähnliches. Und dann denkt man sich, ach um Gottes Willen, diese 0,3 Grad, das macht doch keinen Unterschied, ob es jetzt hier mal 0,3 Grad wärmer oder kälter ist. Aber wenn man sich das mal anschaut, dann ist es leider eine bisschen andere Dimension. Und zwar gibt es da nämlich den Vergleich in der Eiszeit. Da war es minus 4 Grad, die globale Erdtemperatur, die globale Temperatur. Und wenn man sich überlegt, minus 4 Grad und 1 Grad, beziehungsweise auch 0 Grad, sind 4 Grad Unterschied zu menschlichem Leben und absolut gar keinem menschlichen Leben. Also das macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied und deswegen macht auch jeder Zehntel Grad einen sehr großen Unterschied. Je wärmer es wird, desto unangenehmer wird es für uns und irgendwann ist es halt nicht mehr möglich, auf so einer Welt zu leben. Also mit dem Temperaturanstieg, den wir gerade haben, werden wir schnell an einem Punkt sein, wo es nicht 0,5 Grad wärmer sind, sondern wo es halt bald 4 Grad wärmer sind. Das heißt, wir sind bei einer globalen Temperatur von 4 Grad angekommen. Und was das heißen würde, habe ich mal so ein bisschen was rausgesucht. Also die Tropen und Subtropen wären auf jeden Fall zu heiß zum Leben. Da könnte man überhaupt nicht mehr, da könnten keine Menschen mehr sein. Generell, egal an welchem Ort der Welt, könnte man nur noch in klimatisierten Räumen sein. Es gibt so ein Beispiel, dass in Australien, wenn man da rausgehen würde vor die Tür, bei perfekten Bedingungen, perfekte Bedingungen wären in dem Fall starker Regen und Wind und wir wären nackt, könnten wir nicht überleben. Also es wäre zu heiß zum Überleben. Genau. Außerdem würde der Meeresspiegel ansteigen, also da rechnet man von 20 bis 40 Metern. Das heißt, es würde total viel Land auch einfach untergehen, total viel Lebensraum, der dann auch nicht mehr bewohnbar ist. Das würde darauf hinauslaufen, dass nur noch circa 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten leben könnten. Ja, ich finde, das hört sich irgendwie alles nicht so schön an. Ja, und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden.
Genau, wir haben gerade von diesem 4-Grad-Szenario gehört. Und es gibt ja verschiedene Klimareduktionspfade, verschiedene Ziele. Festgeschrieben sind die alle im Pariser Klimaschutzabkommen. Und da steht drin, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Also 2 Grad ist das absolute Maximum und am besten 1,5 Grad. Und wir von Fridays for Future fordern eben diese 1,5 Grad, weil das nämlich einen erheblichen Unterschied macht. Diese 0,5 Grad können den Unterschied machen, ob bestimmte Klimakipppunkte und Kettenreaktionen ausgelöst werden oder nicht. Ein Kipppunkt ist, wenn wir, egal wie viel wir Klimaschutz betreiben und wie klimapositiv wir leben und egal was wir machen, bestimmte Dinge trotzdem weiter voranschreiten werden und die Erdüberhitzung weiter voranschreiten wird und damit eben auch die Klimakrise. Das liegt dann außerhalb unserer Macht und unseres Spielraums, da dann noch irgendwas dran zu verändern. So eine Kettenreaktion wäre zum Beispiel das Schmelzen der Pole und auch Kipppunkt. Das Schmelzen der Pole wird immer weiter voranschreiten und das wird dazu führen, oder es führt auch derzeit da schon dazu, dass weniger Sonnenlicht zurückreflektiert wird, sondern im Wasser quasi aufgefangen wird und dadurch erhitzen sich die Ozeane, wodurch das Wasser eben wärmer wird und die Pole weiter schmelzen, weil das Wasser drumherum wärmer ist. Und dazu kommt, dass in den Permafrostgebieten auch ganz viel CO2 gespeichert ist, wodurch wieder CO2 freigesetzt wird und den Treibhauseffekt wieder befeuert.
Also das Permafrost, das ist ein weiterer Kipppunkt, der sehr, sehr dramatisch für unsere Erde wäre, wenn der ausgelöst wird. Wir haben ja gerade schon bei den Polen gehört, dass das eigentlich schon passiert ist. Das heißt, die fangen an zu schmelzen und da gibt es auch schon Prognosen, dass im Sommer 2030 in der Arktis kein Eis mehr sein wird, beziehungsweise das Meer eisfrei sein wird, und was natürlich wiederum den Meeresspiegel sehr doll anheben wird. Ja, aber bei dem Permafrost wäre das so. Permafrost ist ja Sediment oder Gestein. Und das zählt als Permafrost, wenn es mehr als 2 Jahre lang gefroren ist. Es gibt allerdings welches, es ist schon seit bis zu 100.000 Jahren gefroren. Das geht bis zu 1.200 Meter tief, also es ist sehr, sehr groß. Und in dieser Tiefe liegen halt ganz viele Tiere und Pflanzen und Mikroorganismen aus der Vergangenheit. Und die sind halt zurzeit eingefroren. Allerdings, wenn das anfängt aufzutauen, dann werden diese Mikroorganismen und Pflanzen zersetzt. Bei dieser Zersetzung entsteht CO2 und Methan und das wird freigesetzt. Das Problem ist, dass sehr, sehr viel mehr Methan vorhanden ist, als man irgendwie geglaubt hat. Und Methan ist halt 25 Mal so wirksam wie CO2. Das heißt, es ist 25 Mal so schädlich wie CO2. Und wenn man das mal zusammenrechnet, kann man davon ausgehen, dass in diesem Permafrost 1300 Gigatonnen Kohlenstoff gelagert sind. Und wenn das ausstößt, wenn das in die Atmosphäre gelangt, dann ist es eigentlich irreversibel. Das heißt, es wird sehr, sehr schnell sehr, sehr viel heißer werden. Man geht davon aus, dass unsere globale Temperatur um 0,3 Grad erhitzen wird und zusätzlich natürlich das Ökosystem, was auf diesem Permafrost ist, das ist total daran angeglichen und das wird alles abhanden kommen, wenn das aufgetaut wird. Also diese Kipppunkte sind auf jeden Fall zu vermeiden, weil die sich dann halt auch einfach gegenseitig auslösen. Das heißt, weil es durch den einen Kipppunkt wird es wärmer, der andere wird dann dadurch ausgelöst und das löst immer, immer weitere aus. Da gibt es nicht nur das Eis, das geht von den Polen ab, aber das betrifft dann irgendwann den Regenwald und die Korallenriffe sind auch mittlerweile schon sehr, sehr betroffen, dass die eigentlich auch schon dass man sagen kann, dass das meiste wirklich absterben wird und auch nicht mehr wiederbelebt werden kann.
Genau, deswegen nochmal sind wir dafür, die Erdüberhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken, was ja auch schon ganz schön viel ist. Ne? Wir haben gerade vorhin gehört, wie krass der Unterschied ist von nur ganz, ganz wenig, wenigen 0, irgendwas Graden. Also das ist schon auch eine krasse Umstellung, die passieren wird, aber mehr als eine 1,5 Grad sollten es auf gar keinen Fall werden. Und ja, wie können wir das irgendwie messen und berechnen? Da kommt dann das CO2-Budget ins Spiel. Und das CO2-Budget ist einfach quasi, so viel CO2 kann pro Jahr natürlicherweise wieder regeneriert werden. Also CO2 wird ausgestoßen und wird aber auch wieder gebunden.
Ja, genau. Also das ist halt einfach dieser natürliche Kohlenstoffkreislauf. Den gibt es. Das heißt, was Merit gerade gesagt hat, Kohlenstoff wird ausgestoßen, beziehungsweise CO2. Das passiert natürlich bei der Atmung. Kühe stoßen Methan beim Pupsen aus. Und das wird aber normalerweise halt auch einfach alles wieder von den Bäumen aufgenommen. Das ist dann einfach Photosynthese. Die nehmen CO2 auf und stoßen O2 wieder aus. Das heißt Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Und das ist halt dieser natürliche Kreislauf. Jetzt ist es halt so, dass seit der Industrialisierung wir Menschen total viel Kohlenstoff freisetzen, was so nicht gedacht ist. Das heißt, die ganzen fossilen Brennstoffe und Erdgase werden in die Luft gepumpt und dadurch entsteht halt sehr, sehr viel CO2 in der Atmosphäre. Das sind, was man bisher gemessen hat, was wir ausgestoßen haben, sind 2208 Gigatonnen. Und das ist jetzt natürlich nicht alles in der Atmosphäre, weil vieles wird auch noch vom Ozean gespeichert. Aber man kann davon ausgehen, dass ca. 1100 Gigatonnen in der Atmosphäre sind. Auch in Zukunft wird es so sein, dass der Ozean immer weniger aufnehmen kann, weil je wärmer es wird, desto weniger CO2 kann der Ozean aufnehmen. Und deswegen ist es halt so wichtig, das zu reduzieren. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, wenn wir das nur mit 60% Wahrscheinlichkeit erreichen wollen, dann dürften wir noch 480 Gigatonnen ausstoßen. Und davon wird halt im Moment ausgegangen. Und da gibt es jetzt halt verschiedene Ansichten, wie das bemessen wird. Es gibt halt einmal, wenn man jetzt überlegt, Deutschland, den Verbrauch, den wir im Moment haben, dann pro Jahr an Kohlenstoff, dann würden Deutschland 10 Gigatonnen von diesen 480 Gigatonnen zukommen. Das ist allerdings absolut leider nicht gerecht, weil man halt überlegen muss, dass es, also jetzt ist es so geplant, dass Deutschland mehr Ausstoß hat als beispielsweise Länder des globalen Südens, die halt im Moment einfach nicht so viel verbrauchen. Aber wir müssen ja überlegen, dass Länder des globalen Südens noch industrialisierter werden und dadurch auch noch mehr Kohlenstoff ausstoßen werden. Und das ist bei Deutschland halt nicht der Fall. Deutschland muss eher ein bisschen zurückschrauben. Und wenn man jetzt das als pro Kopf sehen würde, das heißt ein pro Kopf Ausstoß, dann hätte Deutschland circa 4 bis 5 Gigatonnen, das es ausstoßen könnte. Und das ist auch die Forderung von Fridays for Future.
Genau, diesen natürlichen Kreislauf, denn ja, haben wir jedes Jahr so einen Tag, der nennt sich Earth Overshoot Day. Und an dem Tag haben wir quasi weltweit das CO2-Budget des Jahres verbraucht.
Der ist übrigens dieses Jahr, glaube ich, im Juni, oder?
Ja, kann gut sein. Der von Deutschland ist dann auch nochmal ein anderer Tag, aber und der rückt aber stetig weiter nach vorne im Jahr. Und das ist einfach super krass. Also ab da leben wir dann auf Kosten der nächsten Jahre und irgendwann nächsten Generationen, weil das einfach sich läppert. Und das CO2-Budget, was Anna gerade genannt hat, das reicht noch für 6 Jahre und 10 Monate. Da gibt es so coole Uhren im Internet. Da zählt es dann runter. Also so cool ist es dann gar nicht, weil 6 Jahre, 10 Monate, das ist nicht mehr viel Zeit so. Und wir müssen das einfach in diesen Jahren schaffen, bis dahin ja, unsere Lebensweise krass umgestellt zu haben.
Und es ist so, dass die Bundesregierung also natürlich im Klimaschutzgesetz auch irgendwie festgehalten hat, wie wir handeln wollen und wie wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen oder eben auch nicht. Weil die Bundesregierung sieht vor, eine Reduktion von 95% der Treibhausgase bis 2050 gegenüber, ja, 1990. Und das ist aber gerechnet mit einem Budget von 14,4 Gigatonnen. Das heißt, wir dürften noch 14,4 Gigatonnen ausstoßen und das sind 10,4 Gigatonnen mehr, als wir berechnet haben. Und das heißt, es wäre auf jeden Fall zu hoch für ein Industrieland wie Deutschland, um diese 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und um irgendwie klimagerecht zu sein. Also wir würden damit wahrscheinlich nicht 2 Grad erreichen, aber es ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit nochmal höher. Und da gibt es noch dieses Beispiel, dass Deutschland, wenn man das jetzt pro Kopf sieht, müsste jede und jeder seinen Verbrauch oder ihren von 9 Tonnen auf circa 4,5, also es ist alles ungefähr, 4,5 Tonnen runterbrechen. Wenn man sich jetzt das mal in Indien anschaut, dann müsste eine Person den Verbrauch von 2 Tonnen auf 1 Tonne runterbrechen. Das heißt, wir in den Industrienationen, wir leben schon so, so viel höher. Wir verbrauchen so, so viel mehr CO2 als beispielsweise Indien oder andere Länder des globalen Südens, wenn wir überlegen, dass wir zurzeit 9 Tonnen und die 2 Tonnen pro Jahr haben. Also das ist echt sehr, sehr immens.
Genau, wir sollten vielleicht auch nochmal Klimagerechtigkeit erklären.
Ja, was bedeutet das eigentlich und warum reicht Klimaschutz nicht, sondern warum zielen wir auf Klimagerechtigkeit?
Genau, Klimagerechtigkeit bedeutet, dass nach dem Verursacherinnenprinzip gehandelt wird. Also wenn wir uns mal die historischen Emissionen anschauen und die Verantwortlichkeiten für die Klimakrise, dann liegt die ganz stark im globalen Norden. Globaler Norden heißt die Industrienation.
Ja, ich glaube, da sind vor allem auch China. Ich glaube, Deutschland ist tatsächlich auf Platz, also China ist, glaube ich, Platz 1. Deutschland ist aber tatsächlich auch auf Platz 4. Und dafür, dass wir so klein sind, ist es irgendwie.
Genau, und viel. China ist aber auch nicht seit 100 Jahren dabei sozusagen, sondern ist in den letzten, weiß nicht, 20 Jahren, nagelt mich nicht drauf fest, irgendwie ja so krass in die Höhe gestiegen, was die Emissionen angeht. Also wenn wir seit der Industrialisierung schauen, dann liegt es einfach in Europa und Nordamerika und dann sind Teile Asiens irgendwann dazugekommen. Genau, das sind aber ja nicht die Regionen der Erde, die Klimakrise am stärksten und als erstes zu spüren bekommen. Und das ist eben diese Klimaungerechtigkeit, dass einfach Länder des globalen Südens, die eh schon einen niedrigeren Lebensstandard haben, jetzt auch noch diese Klimakrise zu spüren bekommen, die sie gar nicht verursacht haben, weil sie meistens, ja, wo wir gerade beim CO2-Budget waren, unter ihrem Budget bleiben sogar. Und aber trotzdem so krass darunter leiden, weil das dann ja Hunger auslöst und Naturkatastrophen und alles Mögliche. Und wenn wir von Klimagerechtigkeit reden, dann möchten wir dieses Gap auflösen und aufheben und dafür sorgen, dass die ganze Welt eine auch sozial gerechtere wird, weil das eben alles zusammenhängt. Und ja.
Was halt auch so ist, dass wir ja im Moment einfach extrem auf diesen Ländern bauen. Also ich meine, China hat natürlich Emissionen wegen sich selbst, aber China hat auch Emissionen, weil wir unsere ganze Produktion, unsere Klamottenproduktion wird dahin verlegt oder verlagert. Das Gleiche passiert mit Nahrungsmitteln. Wir sind auf Nahrungsmitteln, keine Ahnung, von Afrika oder Südamerika sind wir angewiesen, beziehungsweise haben wir das Gefühl, dass wir darauf angewiesen sind, konsumieren es extrem, was da aber natürlich zu einer totalen Ausbeutung führt, beispielsweise so der Avocado-Anbau in Mexiko. Wir gehen so auf Avocados ab und dafür wird da so viel Umgebung zerstört, so viel Wasser benutzt und die Leute dort haben keine Lebensqualität mehr, weil wir diese Gebiete ausbeuten. Und nur damit wir ein schönes Leben haben, müssen die da so leiden.
Ja, und Klimagerechtigkeit ist nicht nur global, sondern auch lokal in Deutschland. Auch da ist es so, wer kann sich, ich weiß nicht, verteuerte Lebensmittelpreise eher leisten? Wer wohnt eher in Regionen, wo eine Feinstaubbelastung gar nicht so ein Problem ist oder auch generell Verkehrslärm? Also das sind auch alles Auswirkungen, die sozial ungerecht sind in Deutschland. Und wenn wir die Klimakrise angehen und bekämpfen, dann muss das auch alles mit sozialer Gerechtigkeit einhergehen und muss mitgedacht werden, dass wir nicht einfach alles teuer machen, was ja auch manche sagen, dass wir das wollen, was nicht stimmt, sondern eben schauen, wie wir da sozialgerechte Lösungen finden können. Und da gibt es auch schon coole Ansätze, die das auf jeden Fall ja beheben können und am Ende nicht nur quasi den, wie wir es jetzt haben, beibehalten können, sondern das Ganze sogar auflösen und das eben sozial gerechter wird und dass es eben Hand in Hand geht. Das kannst du gar nicht mehr trennen. Das versuchen viele PolitikerInnen gerne, so ein bisschen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen. Und das ist super falsch, weil das eine das andere bedingt und mit einschließt.
Was ich halt auch sehr, was sehr schwierig ist und was auch sehr umstritten ist, ist diese Kompensation. Das heißt, wir stoßen zwar weiterhin CO2 aus, aber denken, wir können das kompensieren. Da gibt es so Dinge wie Atmosphäre oder so, womit man seinen Flug dann ausgleichen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ethisch vertretbar ist, aber wenn man sich halt andere Beispiele anguckt, wir wollen unseren CO2-Ausstoß verringern und deswegen nehmen wir Atomenergie. Also das ist natürlich jetzt schon was her, aber das behebt halt das Problem nicht. Wir haben trotzdem den gleichen Energieverbrauch und es ist halt anderswo dann die Probleme. Das ist der große Müll und es ist die große Gefährdung für die Menschen, die damit einhergeht. Und das bringt halt dann auch nichts, wenn wir dafür einen bisschen geringeren CO2-Ausstoß haben. Das gleiche Beispiel oder ein ähnliches Beispiel wäre Biokraftstoffe. Also Bio-Pflanzenanbau, also es gab mal diese Zeit, wo sehr darauf gesetzt wurde und dann wurde halt auch wieder in Ländern des globalen Südens wurden diese Pflanzen angebaut und das ist dann dieses sogenannte Landgrabbing, das heißt, die Leute da hatten einfach keinen Platz mehr, weil da unsere Biopflanzen angebaut wurden, die konnten ihre eigenen Nahrungsmittel nicht mehr anbauen, es hat zu Hungersnoten geführt und das führt dann halt im Endeffekt dazu, dass wir uns irgendwie gut fühlen, aber das Problem einfach nicht behoben ist, weil es einfach nur verschoben wurde in den globalen Süden oder halt irgendwo anders hin.
Genau, das ist auch noch voll aktuell. Also wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, Ulmer Politiker wollen auch sehr gerne einfach in, ja, Afrika sagen sie auch dazu gerne, Bäume pflanzen, um einfach zu kompensieren. Und das ist quasi so ein moderner Ablasshandel, der uns auch einfach nicht weiterbringt und nicht aus dieser Krise lösen wird. Da kommen wir dann auch ganz schnell an Punkte wie Rassismus und White Saviorism und so weiter. Das sind andere Themen, aber es ist auf jeden Fall, dieses Thema ist in der Lokalpolitik da und ja, so kommen wir da auf jeden Fall nicht ans Ziel.
Ich glaube, das Wichtige ist halt, dass wir irgendwie erkennen, dass es nicht durch Kompensation, sondern durch eine Systemveränderung geht. Das Wichtige ist nicht, dass wir das CO2, was wir ausstoßen, irgendwie wieder wettmachen, sondern dass wir es halt einfach nicht mehr ausstoßen, sondern dass wir unsere Energie aus anderen Trägern nehmen und irgendwie unsere Lebensweise halt ein bisschen umstellen. Und da habe ich noch so ein Beispiel, dass die Deutschen, die wollen nämlich wirklich, also die legen Wert auf erneuerbare Energien, die nehmen gerne Strom aus erneuerbaren Energien, das ist ja auch echt super. Allerdings ist es so, dass Deutschland nicht genug erneuerbare Energien erzeugt, als die wir verbrauchen oder verbrauchen wollen. Aber damit wir auf dem Papier halt trotzdem CO2-neutral sind, ist es halt oft so, dass wir dann erneuerbare Energien emittieren, also zum Beispiel aus Norwegen, die halt viele haben und nicht so viele verbrauchen, nehmen wir dann wieder erneuerbare Energien. Dafür exportieren wir dann wieder irgendwie Energie aus Kohlekraftwerken und so sind wir oder unser Land beziehungsweise das Unternehmen ist dann wieder, das gerade klimaneutral sein möchte, ist dann wieder emissionsfrei, aber dafür müssen halt andere Leute dann wieder auf Kohlenstoffenergie irgendwie zurückgreifen und das ist leider auch nicht die Lösung. Ja, also wir haben ja jetzt so ein bisschen über Klimaungerechtigkeit beziehungsweise Klimagerechtigkeit geredet und würden jetzt nochmal so ein bisschen lokaler werden. Also was hat denn der Klimawandel für Auswirkungen auf unsere Stadt, auf Ulm, aber auch auf Deutschland? Und ja, wie merken wir das auch im Moment schon?
Ja, eine Sache ist da Wasserknappheit. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, keine Ahnung, Science-Fiction-mäßig, Inside-Story. Aber die letzten Sommer waren ja alles Rekordhitzesommer und da gab es immer wieder Regionen in Deutschland, wo ja tagsüber kein Wasser aus dem Wasserhahn mehr kam, weil der Grundwasserspiegel sich so weit abgesenkt hatte. Und
ihren Rasen nicht mehr sprengen. Es gibt halt dann echt so Vorschriften und man denkt, oh Gott, wie werde ich denn hier eingeschränkt? Aber es geht halt nicht anders. So.
Genau, das ist aber, glaube ich, auch super gruselig. So, du kommst nach Hause, möchtest irgendwie deine Hände waschen und da kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn. Und das ist dieses, ja, diese Selbstverständlichkeit, die wir haben, dass einfach immer Wasser in Unmengen da ist und wir beschäftigen uns gar nicht so richtig damit, wo das herkommt, wo das hingeht. Sondern wir nehmen das so als gegeben. Das sollten wir vielleicht mal überdenken.
Ich glaube, da ist aber in Deutschland auch ein großes Problem noch, dass das Wasser nicht so gut transportiert werden kann. Das heißt, dass theoretisch zurzeit noch genug da ist, aber es sind halt keine Transportsysteme. Die sind halt im Moment einfach noch nicht darauf angelegt, dass weniger Grundwasser da ist. So.
Genau, also diesen Zustand kennen wir einfach noch gar nicht. Und diese von diesen Hitzesommern, die entstehen dadurch, dann haben wir sie wieder, die Polkappen abschmelzen und dadurch diese ganze Hochdruck-Tiefdruckgebiete aus dem Gleichgewicht gerät. Das ist dann der Jetstream, der diese Hoch- und Tiefdruckgebiete über die Erde so bewegt. Das sieht man immer so cool auf Wetterkarten in den Nachrichten. Und die werden einfach langsamer. Das heißt, ein Hoch- oder ein Tiefdruckgebiet bleibt einfach länger an einem Ort. Und wenn wir dann im Sommer sind in Deutschland, bleibt das Hochdruckgebiet quasi länger über Deutschland, dadurch bleibt es länger heiß, dadurch wird es immer heißer und dadurch senkt sich auch der Grundwasserspiegel ab. Einfach weil es nicht mehr regnet. Ne? Genau, weil das einfach sich nicht wieder auffüllen kann. Und
was halt da, glaube ich, auch noch sehr reinspielt, ist, dass wir mittlerweile in Städten dass Versiegelungen da einen großen Einfluss drauf haben. Das heißt, dadurch, dass wir Autobahnen bauen, dass wir generell Gebäude und dass wir halt die Oberflächen versiegeln, kann das Wasser nicht mehr einsickern und gerät nicht mehr ins Grundwasser, sondern ins Abwasser. Und dadurch wird es halt dann auch immer weniger.
Ja, und auch ein großer Faktor ist Landwirtschaft, beziehungsweise also da kommt man auch ganz schnell drauf, weil die einfach auch sehr viel Wasser brauchen und das halt auch alles Trinkwasser ist. Und wenn dann kein Wasser mehr da ist, dann können sie auch die Pflanzen nicht mehr bewässern, wo es dann wieder zu Ernteausfällen in Deutschland führt. Das führt dann nicht direkt wie in anderen Regionen der Welt zu einer Hungerkrise zum Glück, aber ist auf jeden Fall ein Thema, womit sich mit beschäftigt werden muss, weil unsere Pflanzen gerade darauf ausgelegt sind, sehr, sehr viel Wasser zu vertragen.
Beziehungsweise ist das, glaube ich, in der Landwirtschaft eher so, dass zurzeit oder wenn es mehr regnen würde, dann würde halt auch einfach nicht so viel Wasser gebraucht werden, dann könnte das Wasser genutzt werden und ich glaube, es wird auch nicht so viel Trinkwasser benutzt, aber je weniger Wasser halt sonst zur Verfügung steht, desto mehr muss die Landwirtschaft auf Trinkwasser zurückgreifen. Das heißt, desto heißer es wird, desto mehr werden wir es brauchen, aber desto mehr wird es auch die Landwirtschaft brauchen. Und generell, wenn es in den Städten heißer wird, haben wir auch mehr Durst.
Ja. Also es wird einfach mehr Wasser benötigt und es ist weniger da. Da muss super viel umgedacht und umgebaut werden. Es ist auch ein sehr großes Thema. Aber wo wir schon bei diesen Hoch- und Tiefdruckgebieten waren, bei den Hitzesommern gibt es ja auch genau das Gegenteil. Wir haben jetzt erlebt, wie kalt es werden kann und waren alle so ein bisschen überrascht.
Das war echt, also ich glaube, es gab auch echt viel auf Twitter und Ähnlichem. Die erzählen mir was von Klimawandel, so ein Quatsch. Also es wird ja jetzt gerade wieder richtig kalt, ich kann wieder im Schnee spielen. Leider ist es nicht so. Und zwar hängen generell natürlich Extremwettersituationen auch mit dem Klimawandel zusammen. Aber jetzt spezifisch diese Kältezeit oder diese Kälteeinbrüche in Deutschland, das kam daher, dass es an den Polen oder am Nordpol auch, gibt es halt im Winter gibt es diese Winde. Und diese Winde, die sind sehr gebündelt und je kälter es am Nordpol ist, desto gebündelter sind die und desto mehr beschützen die auch uns vor Kälteeinbrüchen. Jetzt ist es so, dass der Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator sinkt. Das liegt daran, dass sich die Pole einfach viel, viel schneller aufheizen als der Rest der Welt. Und dadurch, dass es dort heißer wird, wird dieser Temperaturunterschied geringer. Und je geringer dieser Temperaturunterschied ist, desto weiter schweifen diese Winde aus. Das heißt, wir haben jetzt, dadurch, dass der Temperaturunterschied geringer ist, diese Winde mitbekommen. Und deswegen ist es halt bei uns so kalt geworden. Das liegt leider nicht daran, dass es generell kälter geworden ist, sondern eher daran, dass es halt wärmer geworden ist. Und wir das halt damit mitkriegen. Ja, und so Extremwetter wird natürlich auch immer viel drüber debattiert. Ist es jetzt, hängt es mit dem Klimawandel zusammen oder nicht? Natürlich gab es in Australien auch schon Buschfeuer, bevor das so spürbar war, der Klimawandel. Und natürlich gab es auch davor schon Überschwemmungen. Aber ich habe da so ein Beispiel gehört, da wurde das mit dem Immunsystem verglichen. Das heißt, wenn man ein sehr geschwächtes Immunsystem hat, dann heißt das auch, dass man anfälliger für Krankheiten ist, dass man schneller und schlimmer erkrankt. Und jetzt kann man diesen Temperaturanstieg der Erde so ein bisschen damit vergleichen. Das heißt, je heißer es wird, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ein Feuer sich ausbreitet, dass ein Feuer lange brennt, dass ein Feuer nicht gelöscht werden kann. Generell ist es halt so, dass je heißer es ist, desto mehr Wasser verdunstet und desto mehr Wasser kann auch in der Luft aufgenommen werden. Das heißt, unsere Luftfeuchtigkeit steigt und dadurch steigt halt auch die Wahrscheinlichkeit für extreme Regenfälle und für extreme auch Schneefälle, wie wir sie jetzt gerade hatten. Und deswegen, ja genau, und das ist halt auch einfach ein Grund, was diese Extremwetter mehr wahrscheinlich macht. Natürlich nicht der einzige, aber es ist auf jeden Fall ein großer Faktor, der da mitspielt.
Und weil du gerade Immunsystem sagtest und schwächere Immunsysteme stärker anfällig für schwere Krankheitsverläufe und so weiter, das kennen wir doch alles. Das haben wir im letzten Jahr oft genug gehört. Wir haben da so eine Pandemie. Dadurch ist so ein bisschen oder bei vielen so dieses Klima, die Klimakrise in den Hintergrund gerückt. Bei mir persönlich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Aber warum, das ist super gefährlich, dass das in den Hintergrund rückt, weil das auch so getrennt voneinander betrachtet wird. Also, dass die Klimakrise Pandemien befeuert, ist jetzt noch nicht so vielen Menschen bewusst. Ja, genau.
Also, das hängt natürlich jetzt auch wieder alles mit unserem Verbrauch und unserem System und zusammen. Also, wir leben über unseren Verhältnissen. Wir verbrauchen mehr Ressourcen, als nachkommen können. Das heißt, wir züchten Tiere immens, das heißt, wir haben eine sehr hohe Massentierhaltung und durch diese Tierzucht kommen die Tiere näher an die Menschen ran. Wir beschränken den Lebensraum der Tiere sehr. Wir holzen den Regenwald ab und nehmen somit vielen wilden Tieren ihren Lebensraum und die müssen dann natürlich auch irgendwie wieder flüchten, kommen näher an die Städte dran und kommen näher an uns Menschen ran. Und wir handeln mit Wildtieren. Ich wusste gar nicht, dass das so ein großer Markt ist, aber ich glaube, Wildtiere ist auch echt ein, ich glaube, nach Drogen und Waffen oder so, das drittgrößte Gebiet auf dem Schwarzmarkt. Also das ist echt viel. Wenn man das mal vergleicht, dann ist es so, dass vor 10.000 Jahren, wenn man alle Wirbeltiere betrachtet, dann waren davon 1% Menschen und 99% waren Wildtiere. Heute ist es so, dass 1% Wildtiere sind, 32% sind wir Menschen selbst und 67% sind Nutztiere. Also es ist echt richtig krass, wie sich das verändert hat. Ja, und wenn man jetzt halt überlegt, je näher die Tiere an uns herankommen und je mehr wir in Kontakt mit ihnen sind, desto wahrscheinlicher ist es halt auch, dass mal ein Virus von einem Tier auf uns überspringt. Also das ist ja schon häufig genug passiert. Wir kennen die Vogelgrippe, die Schweinegrippe, die verschiedenen Coronaviren, die wir jetzt hatten. Und ja, da ist es jetzt einfach ein großes Beispiel, wie sehr uns das beeinflusst und wie wir einfach seit einem Jahr in dieser Pandemie leben und trotzdem nichts verändern. Also es kann genauso gut sein, dass gerade im Moment der nächste Virus von einem Tier auf einen Menschen übergeht und die nächste Pandemie einbricht. Ich will das nicht.
Ja, und das wird uns vor Augen führen, dass es einfach für uns junge Menschen wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie in unserem Leben gewesen sein wird. Und wenn ich dann darauf schaue, wie unser Krisenmanagement gerade ist, dann ist es sehr monothematisch. Und dieses, wir behandeln irgendwie zwei Krisen gleichzeitig, das können wir nicht. Das wird nicht gemacht und das kriegen wir gerade auch nicht so richtig gut hin. Das ist aber was wir uns ganz, ganz dringend aneignen müssen, weil das in Zukunft ja sehr oft der Fall sein wird, dass wir in zwei, drei akuten Krisen gleichzeitig stecken werden. Und dann können wir immer, dann wird es auch immer schwieriger zu sagen, nee, wir warten jetzt mal mit der anderen, weil sie eben auch krass akut sein wird. Und ja, das macht mir so ein bisschen Sorgen, dass wir das nicht so richtig hinbekommen.
Ja, vor allem sind wir gerade auch so, ja, wenn die Krise vorbei ist, dann geht es wieder normal weiter. Aber ich habe halt irgendwie nicht das Gefühl, also die Krisen gehen nicht einfach so vorbei. Man muss dafür was tun und man muss dafür halt was verändern. Das heißt, nur wenn jetzt Corona vorbei ist, heißt das nicht, dass es nicht sein kann, dass die nächste Pandemie einbricht oder dass wir nicht mehr die Klimakrise bewältigen müssen. Und wo es gerade so sehr, sehr düster ausgesehen hat mit der nächsten Pandemie und Extremwettern und, was wir natürlich alles gar nicht haben wollen, wollen wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wie es denn sein könnte, wenn wir den Klimawandel bewältigen und wenn wir uns auf 1,5 Grad beschränken. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt weiter in Pandemien leben und es kann auch irgendwie schön werden.
Ja, genau, kurz vorneweg, das ist alles noch möglich so, ne? Wir stehen gerade in sehr wilden Zeiten, die auch entscheidend sein werden, aber die ganzen schönen Vorstellungen und Utopien, die sind noch nicht unrealistisch. Also es sind mögliche Zukunftsszenarien. Und wenn ich mir dann so, bleiben wir in Ulm, wenn ich mir dann so ein Ulm in 30 Jahren vorstelle, dann kann das auch super, super schön sein. Also ich stelle es mir total grün vor. Und zwar nicht nur, weil wir ein paar Bäume in die Fußgängerzone gepflanzt haben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass extrem wenig Bäume in der Ulmer Innenstadt stehen? Ja, by the way. Aber es gibt da, wir können noch sehr viel weitergehen. Es gibt die sogenannten vertikalen Gärten. Das sind Pflanzen und Gärten, die an Häusern wachsen, nicht nur oben auf dem Dach, sondern tatsächlich an den Wänden. Und die haben super viele nützliche Eigenschaften. Also mal ganz abgesehen davon, dass sie super cool aussehen und das dann einfach so ein Großstadtparadies ist, weil überall diese Pflanzen sind und Insekten drumherum schwirren und Bienen, weil wir die natürlich auch noch haben und Vögel und so weiter und so fort. Können wir das auch nutzen, um Nutzpflanzen anzubauen, also unser Gemüse zum Beispiel.
Übrigens, diese vertikalen Gärten, das gibt's auch schon, weil ich war nämlich vor ein paar Jahren, war ich in Singapur, mein Onkel wohnt da. Und bei dem im Haus ist es echt so, dass die haben halt Hochhäuser und da sind überall sind da so Ranken und an denen die Pflanzen sich halt langhangeln können. Das war jetzt noch nicht ganz ausgewachsen alles, aber irgendwann wird das Haus halt schon ziemlich grün sein, weil überall das halt so geplant ist, dass da so, dass Pflanzen an den Wänden und auf den Balkonen so hochwachsen. Und das fand ich schon ganz cool zu sehen. Also.
Genau, das kann natürlich auch diese Lebensmittelversorgung
helfen, weil dadurch natürlich auch Transportwege wegfallen. Wenn Menschen einfach ihr Gemüse an ihrer Hauswand anbauen können, wird das natürlich auch einiges erleichtern.
Ja, generell, es gibt ja diese vertikalen Gemüsegärten, das heißt, man stapelt die einfach. Das sind wie so Regale und da wächst der Salat dann übereinander. Und das gibt's auch schon und das ist halt ganz cool, weil einfach viel, viel weniger Platz verbraucht wird. Wir haben ja schon ein immenses Platzproblem und dadurch kann halt einfach viel, viel mehr Gemüse oder viel, viel mehr Obst auf viel weniger Fläche angebaut werden und ist einfach so ein bisschen effektiver. Ich glaube, es gibt auch jetzt schon Supermärkte, die haben das irgendwie so hinten in ihrem Keller oder so, wo dann so Gemüse übereinander wächst und die den dann einfach mal eben nach vorne holen. Also das wäre schon ziemlich cool.
Ja, ist auch super effektiv, was Wasserverbrauch angeht, weil wir es vorhin ja auch schon hatten. Und auch was das Temperatur, was den Temperaturunterschied in Städten angeht. Wenn wir nochmal kurz ins Dystopische kommen, weil das die vertikalen Gärten eine Lösung dafür sind, unter anderem. Der Temperaturanstieg in Städten kann bis zu 10 Grad mehr sein als im Umland. Das heißt, wir müssen es jetzt mal im Sommer vorstellen, so einen 25, 30 Grad Sommer, dann sind wir bei 35, 40 Grad in der Stadt und das ist schon richtig warm. Und diese vertikalen Gärten sorgen aber dafür, dass der Temperaturunterschied in der Stadt eben ausgeglichen wird, weil sie eben auch sehr viel Wasser speichern, weil sie die Luft frischer halten, weil sie den Feinstaub filtern und so weiter. Und das kann, also so ein vertikaler Garten ist die Lösung für unsere super viele Probleme, für alles. Also. Baut vertikale Gärten und wir haben es, Leute. Nicht ganz, aber das ist so eine städtische Utopie, die ich mir einfach super schön vorstelle. Ich finde dieses Thema auch ganz toll.
Aber wenn man mal bei so regionalerem bleibt, dann ist es halt auch einfach so, dass je mehr wir regional machen und je weniger wir irgendwie auf Lasten des globalen Südens leben, desto besser wird es. Je mehr wir halt hier anbauen, desto weniger müssen dafür andere Länder irgendwie leiden und desto mehr klimagerecht können wir auch wieder leben.
Schön auch die Vorstellung, dass wenn wir diese Klimakrise bewältigen und angehen, tatsächlich eine so viel bessere Welt am Ende bekommen könnten, als wir es jetzt haben. Und dass es sich überhaupt nicht ausschließt. Es wird ja auch gerne gemacht, dass Klimakrise und soziale Gerechtigkeit gegeneinander ausgespielt wird. Und das stimmt nicht, weil das einfach Hand in Hand geht und sich bedingt, sowohl global als auch lokal. Aber ne, stellt euch eine Welt vor ohne Kriege um Ressourcen, ohne Wasserknappheit, ohne Hunger, ohne Ausbeutung von des globalen Südens und Geschlechtergerechtigkeit und so weiter und so weiter. Das sind alles auch große Themen, über die einige Sendungen gemacht werden können. Stay tuned. Und ja, das ist so, wir stehen einfach an einem super krass wichtigen Punkt, wie gesagt. Und wenn wir jetzt ganz viel richtig machen, dann haben wir es einfach global in 30, 50 Jahren so viel besser und so viel schöner. Und diese Vorstellung hilft mir manchmal nicht aufzugeben, weil das einfach was ist, wofür es sich zu kämpfen lohnt.
Das fand ich irgendwie, dass viele bei Fridays for Future auch sagen so, ja, warum stehen wir eigentlich noch hier? Eigentlich rechne ich damit oder habe ich nicht damit gerechnet, das 2 Jahre lang zu machen? Oder generell, ja, in einem Jahr sind wir hoffentlich nicht mehr hier. Ich kann mir das im Moment gar nicht vorstellen, dass man sich nicht mehr dafür einsetzen musste, aber es könnte schon passieren, dass einfach mal ein Wandel passiert in der Politik und dass sich für Klimawandel eingesetzt wird, ohne dass wir das machen müssen, also ohne dass wir da Druck ausüben müssen.
Stellt euch vor, die PolitikerInnen machen ihren Job.
Da sind wir auch direkt beim nächsten Thema. Und zwar hört sich das zwar alles schön und gut an, aber irgendwie denken wir ja auch, so ganz realistisch, wirklich könnte man das nicht schaffen. Aber falsch. Und zwar gibt es die sogenannte Machbarkeitsstudie. Diese wurde von Fridays for Future in Auftrag gegeben an das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und die erläutert so ein bisschen, wie man bis 2035 netto keinen CO2-Ausstoß mehr hat und was wir machen müssen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen können.
Genau, das ist die erste Studie, die sich tatsächlich mit CO2-Neutralität 2035 auseinandergesetzt hat, weil die Bundesregierung bis jetzt nur Studien in Auftrag gegeben hat, die sich an ihren eigenen Zielen, also 2050, ausgerichtet haben. Ein bisschen komisch auch, dass sich gar nicht damit beschäftigt wird, das Paris-Abkommen einzuhalten, aber gut. Genau, diese Studie liest sich so ein bisschen wie so eine Gebrauchsanweisung. Also es ist so 120 Seiten und bitte alles detailliert umsetzen, dann haben wir es. Was steht da drin? Die Studie ist in 4 Sektoren aufgeteilt: Energie, Gebäude, Mobilität und Industrie. Ja, beginnen wir mal mit der Energie. Die wird nämlich ein Schlüsselsektor sein. Also es wird einfach sehr viel mehr Strom benötigt, weil sehr viel elektrifiziert wird. Das heißt, wir müssen erneuerbare Energien ausbauen. Und das mit 25 Gigawatt pro Jahr. Und am besten auch regional in Deutschland, also Onshore-Windräder wird ein großes Thema. Und das kann auch cool für einen Strukturwandel in Deutschland dazu beiführen. Also sozial ärmere, schwächere Strukturen können dadurch Aufschwung erleben, weil das einfach Arbeitsplätze schafft auch, weil Wind oder Sonne gibt es überall und kann auch überall dann eingesetzt werden, also eins von beiden mindestens. Kleiner Punkt in der Energiewende wird auch Wasserstoff, auch als Speichermöglichkeit. Der darf dann aber auch nur mit grünem Strom hergestellt werden. Also Wasserstoff importieren, eher weniger, lieber selber herstellen mit dem eigenen grünen Strom.
Genau, bei dem Wasserstoff, das ist halt auch einfach wichtig, weil das als Speichermethode gilt. Und wir haben halt das Problem, dass beispielsweise Photovoltaik, also Solaranlagen, die erzeugen im Sommer total viel Energie, sogar zu viel, mehr als wir verbrauchen, aber im Winter halt weniger. Und wir müssen halt irgendwie Möglichkeiten finden, dass diese überschüssige Energie gespeichert wird und dann auch im Winter genutzt werden kann oder zu anderen Zeitpunkten.
Genau, nächster Sektor ist die Industrie. Da wird Wasserstoff auch ein großes Thema sein, weil ja, das einfach manche Sachen nicht mit Strom gehen in der Industrie, sondern dafür braucht es Wasserstoff. Ein großer Punkt sind auch einfach die Anlagen, also die Industrieanlagen. Die haben nämlich eine ziemlich lange Lebenserwartung, so um die 50 Jahre. Aber wir haben Glück, es ist ein glückliches Zeitfenster, nämlich in den nächsten Jahren werden um die 50% der Industriebauten in Deutschland erneuert werden müssen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, die klimaneutral zu bauen und umzurüsten, weil nochmal 50 Jahre, ja, wird teuer. Auch in, was Industrie betrifft, ist ganz wichtig ein CO2-Preis, den hatten wir vorher noch gar nicht angesprochen. Wir brauchen einen CO2-Preis, der sich staffelt und aufbaut, aber erstmal 180 Euro pro Tonne. Der muss CO2 kosten und das am besten auch international, um Carbon Leakage zu verhindern, also das Abwandern und Verlagern von CO2-starker Produktion ins Ausland oder Zölle, die sich daran orientieren, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, weniger produzieren wäre auch mal eine Idee, so ganz by the way. Oder sowas wie Recycling ist auch, ja, sollten wir mal angehen, ja. Ja, Verkehr. Großer Sektor, wichtiger Sektor, der sich krass verändern muss. Wir brauchen einfach weniger Verkehr, wir müssen ihn verlagern und wir müssen klimafreundliche Antriebe finden. Und ja, wir brauchen 50% wieder weniger Individualverkehr. Von 3 Autos darf nur noch 1 übrig bleiben und alle Autos, die wir dann noch haben, müssen elektrifiziert sein. Das heißt, wir brauchen ÖPNV und zwar ganz, ganz viel.
Und ganz billig. Ja. Das ist wirklich ein Wunsch von mir, dass das irgendwann mal günstiger oder gratis wird.
Ja, und besser ausgebaut und so weiter. Ja, die Energiewende braucht auch sowas wie ein Moratorium für Straßenbauen. Also wir müssen jetzt alle Autobahnbauten stoppen und checken, ob die überhaupt sinnvoll sind, so im Vorzeichen der Klimakrise. Und am besten einfach keine mehr bauen, da sind wir auch wieder bei Flächenversiegelung und so weiter. Ihr seht, es hängt alles zusammen. Ja, es muss krass subventioniert werden, also oder beziehungsweise nicht mehr subventioniert werden. Autoindustrie wird ja subventioniert, das ist auch total gute Idee gewesen. Genau, also da muss einfach auch Geld umgelagert werden, um es mal so auszudrücken. Und dann so Autoverkehr in der Stadt einfach ein bisschen unattraktiver machen.
Auch die Neuzulassung muss sich verändern, also dass Neuzulassungen sich halt so verändern, dass E-Autos einfach viel, viel mehr zugelassen würden und Verbrennerautos irgendwann gar nicht mehr. Das heißt, die Neuzulassungsrate für E-Autos muss auf 2 Millionen pro Jahr steigen. Und ich glaube, im Moment ist sie noch unter 100.000. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall sehr wenig.
Genau, und dann auch sowas, dann kommen wir auch ganz schnell an Anbindungen des ländlichen Raums. Also es gibt einfach Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind und dann kannst du das da nicht persönlich vorwerfen, sondern du musst dafür sorgen, dass sie das nicht mehr sind. Und da sind wir dann bei Aufbau von Städten und Gemeinden. Also wie weit sind die Entfernungen eigentlich? Aber auch wie gut ist das Schienennetz? Also genau solche Sachen müssen einfach alle bedacht werden. Der letzte Sektor dieser Studie ist der Gebäudesektor und da sind 3/4 der Emissionen sind die Beheizung und da haben wir das gleiche Problem wie bei den Industrieanlagen, dass die so ein Heizungssystem einfach eine sehr, sehr lange Lebenserwartung hat und da muss also auch jetzt angefangen werden umzurüsten.
Das heißt jetzt halt auch keine Heizung, keine fossilen Heizungen mehr einbauen, ab jetzt nur noch ökologische Heizung.
Wärmepumpen, Fernwärme, so ein Kram. Und ganz wichtig, sanieren. Also ne, die Energie, die wir gar nicht brauchen, ist die beste Energie. Und da das hat mich voll überrascht. Also wir brauchen eine Sanierungsrate von 4%. Das klingt jetzt erstmal nicht so hoch, finde ich. Aber wir schaffen das nicht, einfach weil wir nicht genug HandwerkerInnen haben. Wir sind gerade bei 1% Sanierungsrate. Und HandwerkerInnen sind ausgelastet, so, ne, kriegt man einen Termin. das heißt, wir brauchen eine Ausbildungsoffensive und damit muss auch jetzt angefangen werden, weil stellt euch vor, so eine Ausbildung dauert ein bisschen, bis sie dann tatsächlich alle auf dem Arbeitsmarkt sind und unsere Häuser sanieren können. Ja, dauert ein bisschen, also go for it. Ja, das schöne Ergebnis dieser Studie ist, dass es tatsächlich möglich und machbar ist. Das ist super toll. Wenn wir jetzt anfangen, dann schaffen wir das und wir schaffen das sozial gerecht und mit sozialer Verträglichkeit, die wird auch behandelt, weil ohne geht's einfach nicht. Ja, das Einzige, also technisch ist es möglich, das Einzige, was fehlt, ist der politische Wille derzeit.
Ja, wer will, der kann. Also, ja. Wenn wir alle mithelfen, wenn die Politik vor allem mithilft und ja, wenn wir noch ein bisschen mehr Druck ausüben, wenn wir einfach alle dafür sind, wenn wir alle wählen gehen und uns dafür einsetzen, dass unser System jetzt verändert wird, dass jetzt die Politik geändert wird und wir jetzt handeln, dann könnten wir in der Utopie mit Vertikalgärten leben.
Genau, das ist ganz wichtig, dass ja, du dich vegan ernähren kannst, aber leider damit nicht die Welt rettest, sondern die Lösung eben eine politische sein muss und das ist streiken gehen, auf die Straße gehen und wählen gehen. Das sind so, ja, Sachen, die klein sind, sage ich jetzt mal, gefühlt, aber super viel bewirken können. Um zu zitieren, you are never too small to make the difference.
Ja, und damit vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen, wir haben etwas bewirkt und etwas Klarheit geschaffen.
Genau. Bei Fragen könnt ihr euch tatsächlich auch gerne an uns wenden, schreibt uns auf Instagram oder eine E-Mail. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört und dabei seid und mit uns streiken geht.
Tschüss!
Tschüss!